Immantaris Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke.
Herzlich willkommen bei der aktuellen Episode des Antares Tech Talk. Das Thema OT-Security beschäftigt aktuell viele Unternehmen und Organisationen, vor allem wenn sie von NIS2 betroffen sind. Damit ist es natürlich auch ein spannendes Thema für unseren Podcast. Wir widmen der OT-Security gleich zwei Folgen. In der letzten Podcast-Folge haben wir schon viele spannende Aspekte zum Thema OT-Security beleuchtet. Diesmal gehen wir noch mehr in die Praxis und schauen uns ganz konkret wichtige technische und organisatorische Maßnahmen für OT-Betriebe an. Außerdem zeigen wir auf, welche typischen Herausforderungen und Lösungen es für Unternehmen beim Thema OT-Security gibt. Unsere Fragen beantwortet wieder Roland Renner von Fortinet.
Heute unser Experte.
Roland Renner ist Business Development Manager für den Bereich OT bei Fortinet. In dieser Funktion ist er für das operative Technologiegeschäft in der DACH-Region verantwortlich und unterstützt Kunden bei der Nutzung des OT-Lösungsportfolios von Fortinet. Roland verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche in verschiedenen Vertriebs- und Managementpositionen. Seit mittlerweile 13 Jahren liegt sein Fokus auf dem Sicherheitsbereich. Hallo Roland, danke, dass du heute wieder bei uns bist und unsere Hörer an deinem Fachwissen zum Thema OT-Security teilhaben lässt.
Hallo Gunther, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, wieder da zu sein.
In der ersten Folge haben wir das Thema OT-Security eher allgemein beleuchtet. Jetzt würde mich ganz konkret interessieren, welche Best Practices gibt es für die Absicherung von OT-Umgebungen?
Ja, das ist ein schönes Thema. Ich meine, Gesetzgebung kommt natürlich auf mit NIS 2 und da fangen natürlich jetzt diese ganzen Organisationen an, dann dementsprechend auch Konkretisierungsdokumente oder Guidelines zu schreiben, um in Anführungsstrichen so eine Art Best Practices mit einzubringen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir haben natürlich unter NIS 2, ist ein schönes Beispiel, haben wir 18 Sektoren und jeder Sektor hat seine eigene Spezifika, seine eigene Infrastruktur, seine eigene Anforderung und denken dann auch in Best Practices nach. Was ich jetzt eher empfehlen würde, nicht über Best Practices zu denken, sondern eher über Standards nachzudenken. Wir haben am Markt extrem viele Standards, die in verschiedensten Bereichen und Branchen genutzt werden können. IEC 62443 kann ich gerne mal aufführen, das ist sehr stark in dem produzierenden Gewerbe, aber wir haben natürlich dann auch die klassische ISO und sonstige Thematiken, die wir dann nutzen können. Ich würde eher nicht in Best Practices reindenken, sondern wirklich in den Standard, den Sie verfolgen. Wenn Sie operative Technologie absichern wollen, dann sitzt Sie in der Produktion. In der Produktion haben Sie Qualität. Qualität wird in einem Standard ausgedrückt. Warum nicht auch diesen Standard dann in die Security zu adaptieren? Und das ist dann wichtig, man sollte sich wirklich Gedanken darüber zu machen, halt nicht einen Best-Practice-Ansatz zu wählen, sondern wirklich über den Gedanken, ich möchte einen konkreten Standard entweder komplett umsetzen oder zumindest mich an diesen Standard orientieren bei der Security.
Wie sinnvoll ist deiner Meinung nach eine Trennung zwischen IT- und OT-Netzwerken?
Ein wichtiger Punkt, meines Erachtens das Wichtigste, was man am Anfang machen sollte, egal in welche Richtung ich denke, man sollte die Trennung zwischen der IT und OT vornehmen. Ist leider nicht überall gegeben, das darf man durchaus sagen, weil man hat natürlich eine Firewall, eine Perimeter-Firewall zum Internet und Cloud, die man auch dann teilweise nutzt, um VLANs, also eigene LAN-Bereiche aufzubauen für die Produktion. Ist ein bisschen kritisch zu sehen, weil was passiert, wenn die Perimeter-Firewall angegriffen wird, wie wirkt sich das unten auf der Produktion aus? Dahergehend meine dringende Empfehlung, wirklich darüber nachzudenken, IT und OT grundsätzlich zu trennen, weil es einfach zwei Welten sind, die auch getrennt sein sollten.
Welche Rolle spielt Netzwerksegmentierung und ganz konkret auch Mikrosegmentierung in der OT-Security?
Ja, Netzwerksegmentierung ist natürlich eine extrem wichtige Thematik. Das darf man grundsätzlich sagen. Trennung IT, OT haben wir schon. Und wir haben ja auch die Situation, dass in der OT IP-basierte Systeme sind. Das hatten wir früher nicht so, das ist ja heute quasi Standard. Und wenn ich in der Thematik Segmentierung einsteige, dann sollte ich mir wirklich Gedanken machen, auch in Anführungsstrichen bis runter in die Mikrosegmentierung zumindest zu planen. Wo liegen die Unterschiede? Trennung IT und OT mache ich meistens im ersten Schritt, um einfach die Separierung von meiner OT-Umgebung, also da, wo das Geld verdient wird, dann vorzunehmen. Im zweiten Schritt kann ich dann dort auch eine Industrial DMZ aufbauen, sprich einen sicheren Anker, um die Kommunikation zwischen die beiden Welten dann wirklich zu trennen und dann auch zu managen. Also typische Themen wie mein Fernwartungszugriff, meine Datenaustausch, mein Datentraffic, das sind Datacenter, die mit aufgebaut werden können. Durchaus eine extrem wichtige Thematik. Und dann gehe ich runter in die Produktion, in den sogenannten Shopfloor. Und da zählt es halt wirklich nicht nur in Anführungsstrichen eine Trennung irgendwie WLAN vorzunehmen, sondern produktionsspezifisch ein eigenes Segment auf einer eigenen Zelle aufzubauen. Ich gebe dann ein schönes Beispiel. Sie sind in der Produktionsumgebung, machen die Tür auf und sehen dann 4, 5 verschiedene Produktionsvorgänge, also sprich Fließbänder. Und der Gedanke der Mikrosegmentierung heißt, ich trenne jede dieser Produktionsanlagen, dieser Produktionsschritte separat. Also sprich, ich habe jedes Fließband und mache da ein eigenes Segment raus. Warum ist das so wichtig? Liegt einfach daran, dass wenn Unternehmen heute melden, ja, ich musste die komplette Produktion runterfahren, haben sie eben keinen Schutz auf diesen Zellen, auf diesen Produktionsprozessen. Und das Vorgehen ist eigentlich beim Angriff, ich dringe in eine Zelle vor und weite mich dann in dem sogenannten Ost-West-Traffic, also mich seitwärts aus, springe von Zelle zu Zelle zu Zelle. Und das ist quasi der größte Schaden, den ich als Angreifer anrichten kann. Und damit ich das eben nicht tun kann oder damit der Angreifer das nicht tun kann, muss ich mir Gedanken machen, wie ich diese einzelnen Zellen absichere, sprich einen Zellenschutz aufbauen. Und Mikrosegmentierung, da sind wir dann in der Königsdisziplin, da reden wir auch darüber, dass Sie die Switcher, die unten drunter liegen, gemanagt, also sprich alle Kommunikation, die zwischen in dieser Zelle stattfinden, dass die dann halt durch einen gemanagten Switch durchlaufen und dann mit Security versehen werden. Das ist so die Königsdisziplin. Aber erster Schritt ist quasi Trennung IT-OT. Um dann in Anführungsstrichen eine DMZ aufzubauen. Zweiter Schutz wäre dann, die einzelnen Zellen abzusichern. Und der dritte Schutz wäre dann die Mikrosegmentierung, wo ich dann wirklich Switch-Technologie benötige, die ich dann quasi die komplette Kommunikation innerhalb der Zelle überwachen kann.
Wir haben im ersten Teil auch schon viel darüber gesprochen, dass bei OT-Systemen häufig veraltete Technik eingesetzt wird. Welche sinnvollen Maßnahmen gibt es jetzt, um diese tendenziell unsicheren OT-Systeme zu schützen?
Ja, das ist grundsätzlich eine Problematik. Wir haben, und ich würde die Antwort ein bisschen zweiteilen, weil wir haben auf der einen Seite so eine Art Office-Welt in der OT. Ich nenne das gerne Office-Welt, weil da sehr viele Microsoft-Produkte noch mit existent sind. Auch hier haben wir die Situation, dass da Altgeräte da sind, also Windows XP ist überall vertreten. Wie schütze ich heute Windows XP? Ich meine, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Es ist ein Legacy-System, out of support, out of life. Empfiehlt es sich einfach dann an Endpunktschutz zu installieren. Das sind normalerweise kleine Agenten, die dann auf diesen Geräten installiert werden, brauchen nicht viel Platz, nicht viel RAM, aber sie bieten einen grundsätzlichen Schutz für Antiviren und für andere Thematiken. Das ist der erste Schutz. Das ist so der Office-Bereich. Und dann kommen wir natürlich dann in Geräte, die rein in der Produktion sind, das sind halt Uraltgeräte, die kann und werde ich eigentlich nur über das Netzwerk absichern können. Sind sehr hochsensitiv, ich kann sie nicht aktiv pingen, ich kann nichts drauf installieren, weil dieser Prozess, für diese hochsensitiven Geräte, den kann ich nicht irgendwie beeinflussen. Latency ist tödlich in diesem Kontext. Und deswegen kann ich das eigentlich nur über eine gute Segmentierung hinbekommen, also Firewall mit draufsetzen und dann einen separaten Schutz. Möglichst mit ein paar Policies, die dann noch bestimmte Ziele oder bestimmte Bereiche noch zusätzlich überwachen können. Aber das ist eigentlich die einzige wirklich sinnvolle Vorgehensweise.
Wie lassen sich generell Sicherheitsupdates und Patches in einer OT-Umgebung sicher ausrollen?
Ja, Patching in der OT ist immer so ein heikles Thema. Also natürlich wollen viele diesen Patch installieren, aber sie können es einfach nicht. Gehen wir mal von der Produktionsumgebung aus. 24x7. In so einem Werk habe ich vielleicht einmal im Jahr für einen bestimmten Bereich ein Maintenance-Window, also ein Wartungsfenster, in dem ich dann auch theoretisch Patcher einspielen könnte. Aber dann im Wartungsfenster, da geht es darum, Verschleißteile auszutauschen, die Maschine zu reinigen und alles wieder vorzubereiten, dass die Maschine dann wieder funktionsfähig am Produzieren ist nach dem Wartungsfenster. Also sprich, die meisten gehen eben nicht hin und installieren Patcher. Und wenn es ein Patch ist, der einen hohen Sicherheitsgrad hat, also der sehr, sehr wichtig ist, dann hat man auch die Situation, ich kann jetzt nicht einfach meinen Produktionsprozess unterbrechen, Maschinen runterfahren, den Patch einspielen, wieder hochfahren, dann geht ja die Produktion nicht weiter, sondern ich mache Testläufe, ich mache Qualitätskontrolle, das dauert einfach eine gewisse Zeit und ich habe in der Zeit Produktionsausfall, damit kann ich nicht planen und deswegen wird das auch selten gemacht. Was wir halt empfehlen, ist, diese Patch-Welt auszulagern und wir nennen das virtuelles Patching. Also sprich, haben wir ein Beispiel, wir haben eine Sicherheitslücke auf einem Gerät, ich nenne mal hier ein Siemens-Gerät, die Sicherheitslücke wird publik gemacht, ein sogenanntes CVE geschrieben, also eine Beschreibung über die Vulnerability, dann wird ein Sicherheitspatch geschrieben von der Firma Siemens, der den Kunden dann zur Verfügung gestellt wird. Der Kunde nimmt es und macht halt nichts, weil, wie gesagt, die Produktion halt nicht runtergefahren werden sollte. Wir nehmen das CVE und schreiben Signaturen. Und innerhalb dieser Signatur können wir erkennen, ob jemand versucht, diese Sicherheitslücke auszunutzen und können dementsprechend diese Kommunikation oder IP-Adresse blocken. Sprich, ich habe nicht mehr den Bedarf, diesen Patch auf dem Gerät selber zu installieren, sondern ich lagere quasi den Patching-Vorgang auf die Firewall aus. Und das nennen wir virtuelles Patching, ist sehr gerne gesehen, weil es entweder Zeit bringt, dem Unternehmen so lange zu warten, bis man halt wirklich die Patcher einspielen kann, oder in Anführungsstrichen ist ein Prozess, der komplett ausgelagert wird auf die Firewall.
Sicherheitsframeworks sind auch noch ein interessantes Thema. Welche davon sind für die OT besonders relevant?
Ja, da kann man eigentlich alle nennen, weil wir denken ja immer mehr und mehr in Branchen. Also wir haben natürlich die Anforderungen, jetzt nicht zwei wieder zu sehen, wir haben 18 Sektoren, das sind unterschiedliche Anforderungen. Und jeder eigene Sektor hat so seinen eigenen Standard, seinen eigenen Security Framework. Viele sind adaptieren natürlich etwas von NIST oder MITRE-ATT&CK etc. Da werden bestimmte Komponenten adaptiert. Eigene schreiben quasi einen komplett neuen Standard, IEC 62443, der in der Produktion sehr stark an Zustimmung gewinnt, wäre hier zu nennen. Das sind einfach Standards, die am Markt sind, die eine OT-Security-Konzept, ein Framework darstellen bzw. anbieten. Man muss das aber branchenspezifisch sehen, weil natürlich hat jede eigene Branche ihren eigenen Standard. DORA wäre dann ein schönes Beispiel, das ist in der Versicherungsbranche, Bankenbranche. Wir haben natürlich dann in Anführungsstrichen andere Herausforderungen, wenn ich jetzt in den Krankenhausbereich reinschaue, als wie ich das mit der Wasserversorgung hätte. Also sprich, man muss wirklich schauen, welchen Standard gibt es in der Branche und inwieweit zahlt dieser Sicherheitsstandard dann in die Absicherung meiner Infrastruktur ein. Und das muss man wirklich ein bisschen analysieren. Man kann nicht einfach stur vorgehen und sagen, ich mache jetzt diesen Standard und installiere dann bestimmte Komponenten, sondern ich muss natürlich dann schauen, passt das in meine Infrastruktur und hat es auch eine gewisse Wirksamkeit, weil das ist das, was NIST 2 auch beschreibt. Nicht nur einfach eine Firewall hinstellen, sondern ich muss auch beweisen, dass sie eine Wirksamkeit hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Frameworks werden immer wichtiger, das darf ich dazu sagen, weil wir gehen in die Richtung harmonisierter Standards. Das heißt, wir auch auf EU-Ebene schauen quasi auf die Standards, die dann in diesen Security-Konzept mit einzahlen, sprich in die NIS2-Abdeckung Compliance.
Man hat bisweilen den Eindruck, dass die OT-Security der IT-Security hinterherhinkt. Ist das tatsächlich so? Und wenn ja, warum?
Das ist eine schöne Frage. Eindeutig ja. Wir hinken hinterher, und zwar deutlich. Die Konzeption von Security, und ich rede jetzt nicht von Safety, also einen Helm aufziehen, Jacke anhaben, irgendwelche Schuhe bestimmte tragen oder nur in Wege laufen, die gekennzeichnet sind, sondern ich rede über Security, so wie wir es in IT kennen. Dieses Konzept wurde eigentlich nie mitgenommen in die OT. Da werden Produktionsanlagen gebaut, zusammengestellt von verschiedenen Geräteherstellern. Die Anlage steht und produziert, tut also quasi ihren Job. Und in der OT war es immer wichtig, dass dieser Prozess am Leben gehalten ist, mit Geld schlicht und ergreifend verdient wird. Ob da jemand ein Angreifer reinkommen könnte, daran hat vor 10 Jahren niemand drüber nachgedacht. Das kam so über die letzten Jahre mehr und mehr auf. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man diese IT-Konvergenz, die wir haben, also dass IT mehr in die OT greift und umgekehrt, ist natürlich dann ein ausschlaggebender Punkt. Das heißt, wir öffnen OT und sind auf einmal jetzt wesentlich anfälliger, weil wir haben uralt Geräte, wo noch nie die Konzeption einer Security irgendwie berücksichtigt worden ist. Und das heißt, wir hinken da deutlich hinterher und haben da einige Jahre aufzuholen. Und ja, wir auch von Fortinet versuchen natürlich Konzepte zu entwickeln, Standards die zu nutzen, die in Anführungsstrichen dann die OT-Security ein bisschen besser gestaltet, nenne ich es mal. Aber es ist ein riesen Schritt für viele Unternehmen, in diesen Bereich einzusteigen.
Ist da bei den Unternehmen auch das Bewusstsein da und haben sie auch die Mittel, um da effektive Maßnahmen zu ergreifen?
Oh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, das Bewusstsein wird mehr und mehr, weil man liest ja jeden Tag in der Presse. Ich meine, es gibt ja so viele Vorfälle. Wir hatten eine Studie mit 500 Unternehmen, wo wir nach OT-Security gefragt haben, haben wir Anfang des Jahres gelauncht. Und da haben wir dann mal gefragt, wie viele Vorfälle sind denn eigentlich so gewesen in der OT? Und da hatten 25% mehr als 10 Angriffe. Also das ist in Anführungsstrichen ein Target, wo wirklich viel getan wird, also wo wirklich auch aktiv angegriffen wird. Und jetzt kommen natürlich viele Unternehmen und sagen dann, warum soll ich denn angegriffen werden? Ich bin ja nicht attraktiv. Nee, das sind meistens auch breit gefächerte Angriffe, die quasi über alles hinweggehen, ohne irgendwelche gezielten Angriffe zu machen. Sprich, ja, die Chance, dass ich angegriffen werde, ist nicht nur hoch, sondern sie ist immer gegeben. Es ist eine Frage nur, wann. Und da muss ich dementsprechend dann halt auch was tun. Das heißt, das Bewusstsein wächst extrem, das darf man durchaus sagen. Und was aber weniger Bewusstsein ist, ist, dass Security halt natürlich einen Kostenfaktor mit sich bringt. Also Projekte zu realisieren, kostet leider was. Das ist so, als wenn ich 20 Jahre irgendwo nachholen will. Das in Anführungsstrichen geht halt nicht ohne Investitionen. Aber man sollte halt sich wirklich mit wirklich Spezialisten, auch mit Partnern, Servicepartnern zusammensetzen und mal drüber diskutieren, was ist denn verhältnismäßig? Also investiere ich jetzt nicht in Mega-Security, gebe viel Geld aus und das war völlig übertrieben für meine Situation. Und ich muss halt überprüfen, welche Wirksamkeit es hat. Also es gibt einfache, kleinere, feine Methoden, um eine hohe Wirksamkeit zu erhalten. Ich nehme mal ein Beispiel, das Krankenhäuser. Krankenhäuser sind jetzt verpflichtet, dass quasi die technischen Geräte, also Röntgengeräte etc., in einem Netzwerk kommunizieren. Und damit sind sie wesentlich anfälliger. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich fange an zu segmentieren, habe ich einen großen Schutz draufgelegt. Also kleine Maßnahmen können einen großen Schutz bieten. Und das sollte man wirklich mit einem guten Partner, vielleicht auch mit Herstellern zusammen, einfach mal analysieren. Was bringt mir das? Was ist der Aufwand, der hinten dran steht? Und was ist schlussendlich wirklich die Kosten für OT, ein gutes Stück sicherer zu machen?
Eine Frage noch zum Thema Maßnahmen. Welche Herausforderungen gibt es deiner Erfahrung nach ganz allgemein beim Einsatz moderner Security-Technologien in OT-Umgebungen?
Ja, das ist dann neu trifft alt, so ein bisschen, ohne dass ich das böse meine. Also wir haben natürlich in der OT Altgeräte, Altlasten, die wir mitnehmen müssen, ohne Kompromisse, weil sie sind Bestandteil der Produktion und können nicht ganz so einfach ausgetauscht werden. Ich meine, so Anlagen kosten eventuell Millionen und dann reden wir dann irgendwie, wir müssten da irgendwas ändern für 10.000 für eine Firewall. Das macht einfach keinen Sinn. Also wir haben Altlasten, die gegeben sind, die müssen wir mitnehmen, müssen wir absichern. Und das sind in Anführungsstrichen natürlich immer so die Herausforderung, auch eine moderne Technologie zu implementieren. Was ich aber an größter Herausforderung sehe bei vielen Unternehmen, ist schlicht und ergreifend die Situation, wir nehmen moderne Technologie, implementieren sie in einem Bereich, wo wirklich man Spezialist sein muss, um da auch Informationen, Analysen rauszuziehen oder Kenntnisse rauszuziehen. Dann ist für mich immer so die Frage, wer kümmert sich darum? Schönes Beispiel, wir haben Kunden, die sagen, die haben eine moderne Angriffserkennungssoftware installiert und da sage ich, und wie läuft's? Und da sagt er, wir nutzen sie nicht mehr. Und dann warum? Weil wir keinen haben, der diese Vorkommnisse, also die Incidents und diese Alerts bearbeiten kann. Und der es könnte, ist in der Produktion eine der wichtigsten Personen, die wir haben. Also hier wieder das Problem, ich muss das organisatorisch angreifen, nicht nur moderne Technologien nutzen und sagen, damit habe ich alles erschlagen. Und da sehe ich so ein bisschen der Konflikt in der OT, dass gutes Personal wird in der Produktion benötigt und nicht genötigt, um sich um Security zu kümmern.
Da sind wir jetzt beim Thema Personal. Es gibt ja öfters auch verschiedene Teams für IT und OT Security in großen Unternehmen. Und die arbeiten nicht zwangsläufig optimal zusammen. Was könnte man da tun, um diese Security-Teams besser miteinander zu verzahnen?
Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, IT versus OT. Und es gibt irgendwo eine Grenze und dann hört dann nämlich die IT auf und dann sagen die OT, kümmert euch mal darum. Und OT sagt dann, hey Jungs, macht da ihr oben euer Spielzeug, ich kümmere mich hier um das Geld verdienen. Ist so ein bisschen ein Konflikt, ist vielleicht auch in Anführungsstrichen teilweise gewollt, weil es einfach zwei Welten sind und die sollen getrennt bleiben. Aber wie gesagt, das öffnet sich halt alles. Und ich empfinde halt, wenn ich wirklich OT-Security angehen möchte, dann brauche ich ein IT-Team und das IT-Team braucht das OT-Team. Also es ist wirklich ein Miteinander, ein gemeinsamer Weg, den man da bestreitet. Und da empfiehlt sich meines Erachtens eigentlich, beide mal einen Tisch zu setzen und zu erklären, warum ist eigentlich IT-Security so wichtig, was tun die? Und auf der anderen Seite mal die IT-Latei mitteilen, wie sieht das in der OT-Welt denn aus? Ich muss jetzt schnell mal was patchen. Ich kann da nicht irgendwie einen Prozess oder ein Genehmigungsverfahren, das geht nicht. Ich brauche das jetzt in derselben Minute, wo das Problem aufgekommen ist. Und das sind so Gedankengüter, also einfach miteinander kommunizieren. Wir bieten eigentlich so ein bisschen dieses Awareness, verstehen, welche Probleme ein OT-Team hat und verstehen, was ein IT-Team hat. Das bringt unheimlich viel zusammen. Und dann auch beide Teams abholen, wenn man eine Strategie in der OT-Security aufsetzt, dass wirklich beide sich abgeholt fühlen und dann auch wirklich gemeinschaftlich diesen Weg vorangehen.
Oder die Teams einfach zusammenlegen? Oder ist das zu einfach gedacht?
Das ist zu einfach gedacht. Das funktioniert grundsätzlich nicht, weil doch die Themen so unterschiedlich sind. Was wir als Trend merken, das darf man durchaus sagen, dass die IT immer mehr die Netzwerkkommunikation in der OT übernehmen. Das merken wir vor allen Dingen daran, wenn halt wirklich die Unternehmung sagt, ich tausche komplett alle Netzwerkkomponenten aus. Weil in der OT, diese typischen OT-Switche, 10 Jahre alt, liegen mit 10 cm Staub irgendwo in der Ecke, dann sagt die IT, das fasse ich nicht an, das will ich nicht. Das heißt, wenn wir moderne Gedankengänge mit drin haben und dann auch ein Team für die komplette Netzwerkkommunikation haben wollen, dann reden wir meistens, dass wir halt wirklich die Netzwerkbereiche modernisieren, neue Geräte reinbringen und dann ein Team für die Netzwerkkommunikation zuständig ist. Aber OT hat ja noch einige andere Themen, sprich das OT-Team wird immer bleiben, weil das einfach ein ganz anderes Gedankengut, andere Problematiken sind.
Abschließend noch ein schönes Thema bzw. Schlagwort Zero Trust. Das setzt sich in der IT immer mehr durch. Welche Rolle spielt diese Strategie in der OT-Security?
Eine extrem, extrem große. Man darf sich heute vorstellen, dass, ich nehme mal das Thema Fernwartungszugriff. Da kommt ein Mitarbeiter, der per Vertrag auf die Geräte, die er verkauft hat, zum Beispiel Firma Siemens, hat ein Service-Level-Agreement mit dem Kunden abgeschlossen, der sagt, ich kriege Zugang zu den Geräten, wann immer ich will, 24x7. Und dann wird quasi bei dem Zugriff eine VPN-Verbindung aufgemacht und der Service-Mitarbeiter von Siemens kann direkt auf die Geräte zugreifen. Die Problematik ist, dass er halt nicht nur auf diese Geräte, sondern auf alle anderen Geräte in diesem Netzwerk zugreifen könnte. Das Erste. Das Zweite ist, kaum Kontrollmechanismen bezüglich, welche Daten rein und rausgehen. Und das löst sich momentan sehr stark auf. Also Unternehmen denken, Fernwartungszugriffe müssen einfach anders geregelt werden. Und das ist ein schöner Punkt. Wenn ich nämlich einen Fernwartungszugriff anders regeln möchte, brauche ich ein Verständnis darüber, welche Kommunikation ich in der OT habe und welches Gerät, welches Protokoll spricht und wenn er Zugang bekommt, was darf er denn tun? Also sogenanntes Privilege Access Management. Und das muss ich definieren. Und da hilft natürlich die Segmentierung, die wir vorher besprochen haben, extrem. Ich mache kleine Segmente, Mikrosegmente, definiere dann die Zugänge, Zugriffe und die Privilegien auf diese jeweiligen Geräte in der Zelle und lasse die dann über ein System überwachen und kontrollieren. Und das ist so der Trend, der immer mehr kommt. Und das ist so der erste Zero-Trust-Gedanke. Ich gehe halt nicht nur rein und sage, ich gebe mal irgendjemanden Zugriff auf alles, sondern ich möchte genau definieren, welche Applikation er irgendwo aufmachen kann, was er genau tun kann, welche Befehlsketten reinkommen, welche Protokolle gesprochen werden und, und. Und dann sind wir in dem Zero-Trust-Gedanken. Und der wird immer mehr und mehr verfolgt. Was ich leider sehe, ist, dass diese Vorbereitung, die benötigt wird, um Zero Trust auch in der OT zu realisieren, da muss man erst an der Basis arbeiten. Das muss sitzen und dann kann ich mir Gedanken über Zero Trust zu machen. Aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, kommt immer mehr und mehr auf, ist definitiv ein Trend, der auch in der OT existent ist.
Es bleibt also spannend in der OT Security. Roland, vielen Dank für diese sehr interessanten beiden Podcast-Folgen und vielleicht dürfen wir dich ja mal für ein Update einladen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war die zweite TechTalk-Folge zum Thema OT-Security. Ich hoffe, es waren wieder viele spannende Informationen für euch dabei. Fragen, Wünsche oder Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast@netlogix.at schicken. Bleibt unserem TechTalk treu, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bleibt sicher und bleibt gespannt.
Netlogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.